Medizin to go, der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden.
Massive Schmerzen im Rücken, mitunter auch Lähmungserscheinungen in den Beinen. 120.000 Menschen haben jedes Jahr in Deutschland damit zu kämpfen. Diagnose Bandscheibenvorfall. Nicht immer muss dabei gleich operiert werden, sagt Professor Dr. Florian Stockhammer. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Städtischen Klinikum in Dresden. Hallo, Herr Professor Stockhammer.
Ja, hallo.
Sie sagen, es muss nicht immer gleich operiert werden. Naiv gefragt, wann muss denn dann operiert werden?
Ja, Sie haben es ja in der Eingangsmoderation schon gesagt. Also durchaus gibt es ja mal Lähmungen, dass man halt eben einen Fuß nicht mehr heben kann oder sich nicht mehr auf die Zehenspitzen stellen kann oder gerade so beim Treppensteigen im Bein einsackt. Das heißt also, dass der Nerv den Muskel nicht mehr erreichen kann. Sowas dann auch schon mal Zeichen ja einer vielleicht der nachhaltigen Störung. Und die sollten auf jeden Fall von einem fachlich versierten Arzt, Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirurgen untersucht werden, ob da nicht vielleicht ein Nerv so Schaden nimmt, dass so eine Lähmung mal bleibend sein kann. Und das sind dann zum Beispiel Operationsindikationen, wie wir sagen. Also das, wo es dann sinnvoll ist, eine Operation zu machen.
Das heißt aber nicht, dass ich bei Ihnen hier an der Tür klingel und sage, gucken Sie mal meinen Rücken an, sondern dass der Weg führt über den Hausarzt, Orthopäden oder?
Ja, richtig. Also der Hausarzt als solches ist sowieso immer der Generalansprechpartner für jegliche Formen, die man an Leid hat, da der Allgemeinarzt eben auch seine fachärztlichen Kollegen kennt und dann eben auch weiß, wann er zum Facharzt überweisen soll. Und wichtig ist halt, oder allermeisten hat man bei solchen Wirbelsäulenleiden führenden Schmerz und der wird dann halt durch den Hausarzt aufgenommen und wenn er dann Wirbelsäulenthema darin vermutet, schickt er dann halt eben zu einem wirbelsäulenchirurgischen Arzt und dafür haben wir auch eben Sprechstunden. Das sind also der ambulante Zugangsweg. Dann gibt es aber auch natürlich den Notfall, also dass man halt sehr starke Schmerzen hat, die man nicht aushalten kann, dass Lähmungen hat, dass man zum Beispiel auch nicht Wasser lassen kann. Das ist auch mal etwas sehr Seltsames. Also man trinkt, man hat auch das vielleicht das Gefühl, dass die Blase voll ist, aber man kann nicht anfangen, Wasser zu lassen. Das sind so Extremformen von Notfällen, dass ein Bandscheibenvorfall auch auf die Nerven, die Blase versorgen drücken können. Und solche Sachen sind dann sinnvollerweise über eine zentrale Notaufnahme, die 724 geöffnet hat, untersucht.
Das heißt aber, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist, komme ich zu Ihnen und Sie würden mich, also auch wenn ich einmal hier in der Klinik bin, Sie würden mich auch wieder wegschicken und sagen, nee, wir machen erstmal Physiotherapie beispielsweise.
Ja, ganz recht. Also die meisten Menschen, die mit Wirbelsäulenleiden zu uns in die Sprechstunde kommen, haben letztendlich einen konservativen Ansatz. Also da gibt es ja auch die Bandscheibe als solches oder die Wirbelsegmente sind ja anatomisch hochkomplex. Das kann man natürlich in diesem Format eines Podcasts jetzt nicht zeigen. Aber dementsprechend sind auch die Erkrankungen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es eben so Erkrankungen der Bandscheibenvorfall als solches. Beim eher jungen Menschen ist zum Beispiel etwas, was zu 80% alleine ausheilt. Das heißt, man hat einen Schmerz, der zieht ins Bein, der kann auch sehr stark sein. Und es kann auch mal zu Lähmungen, sprich zu Schwächen kommen oder zu Taubheitsgefühlen. Und da hat man dann durch konservative Therapie, was eigentlich letztendlich bedeutet, dass man dem Körper Zeit gibt, das Problem zu lösen. Da hat man dann die Möglichkeit, dass ein Bandscheibenvorfall abgebaut wird, der Nerv wird befreit und zu 80% brauchen eben Menschen mit solchen Erkrankungen keine Operation.
Sie haben es schon angesprochen, das heißt, Bandscheibenvorfall ist ein eingeklemmter Nerv?
Ja, es kann eine Folge des Bandscheibenvorfalls sein. Also die Bandscheibe, die ist wie so eine Zielscheibe ausgerichtet, also die äußeren Ringe, das ist ein starker Faserring und innen drin ist so ein Gelkern. Das muss man sich vorstellen wie bei so einem Joggingschuh, der halt eben so einen Gelkern in der Mitte der Sohle hat. Und wenn dieser Faserring reißt, dann flutscht von diesem Gelkern etwas heraus. Wenn das auf einen Nerv trifft, dann hat man eben diese typischen Symptome des Bandscheibenvorfalls, was eigentlich, wie wir sagen, ein Wurzelkompressionssyndrom ist. Also, dass die Nervenwurzel dann gedrückt ist und entsprechend dort ein Schmerz ausgelöst wird. Bandscheibenvorfälle können aber auch in alle anderen Richtungen wegrutschen. Und wenn dort keine Strukturen sind, die irgendwie wichtig sind, wie zum Beispiel nach vorne oder zum Muskel hin, was eher selten vorkommt, dann machen solche Bandscheibenvorfälle mitunter gar keine Symptome. Dann wieder wird es kompliziert. Die Bandscheibe hat ja auch die Höhe, dass die beiden Wirbelkörper untereinander abgefedert sind. Wenn Bandscheibenmaterial herausrutscht, dann fehlt das da und dann gibt es wieder andere Probleme, die kleinen Wirbelgelenke betreffen kann, die Haltung des Körpers betreffen kann. Also das sind so Menschen, die dann mit Rückenschmerzen kommen, die auch mal in die Pobacken ausstrahlen. Das sind dann die typischen Symptome eben einer, sag ich mal, etwas gealterten Bandscheibe, die eben nicht mehr die stattliche Höhe von eingangs mal 13 Millimetern hat.
Das klingt sehr kompliziert und Sie sagen trotzdem, wenn ich es richtig verstanden habe, leg dich hin, ruh dich aus und geht das wieder weg?
Naja, das hängt sehr vom Einzelfall ab. Also es gibt zum Beispiel auch eine andere, sehr häufige, also ich will fast sagen normale Form der Bandscheibenalterung. Ich versuche das mal jetzt so im Podcast-Format zu machen. Also wir haben einen Wirbelkanal. Dieser Wirbelkanal ist hinter den Wirbelkörpern lokalisiert und darüber laufen lauter Nervenfasern, die dann jeweils nach einem Wirbelkörper den Wirbelkanal verlassen, um sich dann im Nervengeflecht als Ischiasnerv ins Bein zu bewegen. Dieser Wirbelkanal, der muss an einer Bandscheibe vorbei, weiter hinten sind Wirbelgelenke und im Laufe der Zeit kann so eine Bandscheibe abflachen, sich vorwölben. Ein Wirbelgelenk kann eine Arthrose, also Gelenkverschleiß kriegen, kann dicker werden und dadurch wird so ein Wirbelkanal enger. Und so etwas macht dann ein Symptom, das wir auch gemeinhin als Schaufensterkrankheit kennen. Und zwar gibt es die einmal von Gefäßen. Wenn Gefäße verschlossen sind, dann wird ein Bein kalt. Das ist eine andere Erkrankung, was die Gefäßchirurgen behandeln. Aber eben die gleichen Symptome treten auf bei Menschen mit einer Wirbelkanalenge. Und dadurch, dass dieser Verschleiß der Wirbelsäule, so wie der Körper ja allgemein verschleißt, ja schlicht und normal ist, bei jedem Menschen über 70 sehen wir diesen Verschleiß, ist es eigentlich sehr, sehr, sehr häufig, dass man dann auch Wirbelkanalen eng sieht. Das sind dann Menschen, die nur noch 150 oder 20 Meter am Stück gehen können, dann Schmerzen in den Beinen verspüren, sich dann vorn überbeugen müssen, dann wird's mal ein bisschen besser. Sie machen eine Pause, setzen sich hin und können dann erst nach einer Pause wieder weitergehen und nach 20 Metern fängt das Ganze wieder an. Solche Erkrankungen zum Beispiel sind nach Studienlage unbedingt vorteilhaft durch eine Operation zu behandeln, weil man langfristig dadurch die Mobilität wiederherstellen kann.
Sie haben es jetzt mit vielen Worten umschrieben, aber das ist alles sehr individuell. Das heißt also, den einen Bandscheibenvorfall gibt es nicht. Gibt es aber da die eine OP-Methode?
Genauso wie es verschiedene Erkrankungen gibt, ja, Ihre Frage, Sie suggerieren es ja, ja, es gibt natürlich nicht eine die Operationsmethode. Und auch selbst ein und dieselbe Erkrankung kann sehr unterschiedliche optimierte Methoden haben, je nachdem, welches Wirbelsegment betroffen ist. Also Bandscheibenvorfall, die nach außen rutschen, die verstecken sich hinter dem Wirbelgelenk anatomisch. Und wenn man die herausbekommen möchte, dann muss man mitunter das Wirbelgelenk etwas wegnehmen. Und wenn man das nicht will, kann man zum Beispiel durch endoskopische Verfahren von der Seite gezielt Bandscheibenvorfälle entfernen, wenn sie sich nicht von alleine wieder behandeln. Und auch gerade bei der Wirbelkanalenge ist es so, dass mal ein Gelenk so dick sein kann, dass es halt auch die Nerven weiter außen bedrängt. Da muss ein Gelenk ersetzt werden und mitunter eine Stabilisierung, also zwei Wirbelkörper miteinander verbunden werden. Und so hat jeder Mensch seinen eigenen Behandlungsplan und also auch eine Spinalkanalstenose hat mitunter verschiedene Operationsmethoden, die den Patienten letztendlich dafür geeignet sind. Also wir haben so in etwa 12 sehr unterschiedliche Operationstechniken für ein, sag ich mal, Wirbelsäulensegment.
Nun ist der Mensch per se ängstlich und da gibt's ja so Bereiche Auge, Hirn und vielleicht auch die Wirbelsäule, wo man nur ungern jemanden ranlässt. Können Sie den Leuten die Angst nehmen?
Ja, also das ist ja auch immer das Problem, die Wirbelsäulenoperation, wie wir schon sagen, gibt es ja nicht. Und es gibt durchaus Menschen, die haben sehr schwere Wirbelsäulenoperationen, weil da Tumoren letztendlich Wirbelkörper zerlegt haben und überbrückt werden müssen. Und dann ist auch nach einer erfolgreichen Operation ein Mensch nicht gleich am ersten Tag auf den Füßen. Das darf man natürlich nicht vergleichen mit einem Bandscheibenvorfall. Also wir müssen unsere Vorteile sehen, die wir haben. Zum einen haben wir wissenschaftliche Erkenntnisse, wo wir auch sagen, wann es mal sinnvoll ist, eben nicht zu operieren, weil wir einfach wissen, die Selbstheilungskräfte sind sehr gut. Zum anderen haben wir die Operationsmethoden verfeinert. Wir haben mikrochirurgische Zugänge, das heißt, wir können viele Strukturen schonen. Wir haben endoskopische Verfahren, wo wir halt eben auch bei sehr beleibten Menschen in der Tiefe operieren können, ohne dass wir da halt im Zugangsweg Probleme bereiten können. Und wir haben neue Instrumente beziehungsweise also auch Hilfen, wo wir Wirbelkörperteile ersetzen können, um die Stabilität oder sogar die Beweglichkeit des Patienten wiederherzustellen. Also da haben wir einen doch sehr spürbaren Vorteil in den letzten 10 Jahren. Und wenn man mal so schaut, wo hat man denn seine schlechten Erfahrungen? Naja, das liegt ja vielleicht dann auch schon länger als 10 Jahre zurück, dass dann also auch schon was vor 10, 20 Jahren mal eine Bandscheibenoperation ganz anderes Risiko hatte und Menschen dafür sehr lange im Bett liegen mussten. Also das ist heute sicherlich besser.
Wenn Sie sagen, sehr lange im Bett liegen, wie ist das heute? Wann kann ich wieder, weiß ich nicht, schwimmen gehen oder im Büro sitzen oder vor dem Fernseher?
Naja, also ja, vom Fernseher sitzen ist grundsätzlich für die Wirbelsäule die schlechteste Position. Also da ist manchmal sogar Stehen besser. Also auch gerade eben beim Stehen ist der Druck auf der Bandscheibe an den richtigen Stellen lokalisiert und beim Sitzen eben nicht. Also das nur dazu.
Also auch Steharbeitsplätze sind, also
die sprechen es an, das ist total richtig, dass wir halt eben auch gerade, wenn man Wirbelsäulenprobleme oder Leiden hat, ist manchmal mitunter der Lagewechsel schon die Heilung als solches. Und wenn man da eben die Möglichkeit hat, sich hinzustellen, also nach einem Bandscheibenvorfall, das ist zum Beispiel immer sehr gerne gesehen, dass nach der Operation dann auch mal ein Stück im Stehen eingenommen wird, weil man da halt eben einfach die Wirbelsäule optimal belasten kann. Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir eine Wirbelkanalenge operieren, dann ist die Bandscheibe ja letztendlich nicht weiter verändert und dementsprechend kann man dann relativ schnell belasten. Beim Bandscheibenvorfall, da ist ja ein Riss im Faserring, wie ich eingangs erzählt habe. Und da muss man dem Körper auch seine 4 Wochen geben, bis dann dort Narbengewebe das wieder vernünftig verschleißen kann. Also wir haben dann direkt individuell für jede Operation ein physiotherapeutisches Konzept, wo dann jeder Patient dann auch gesagt kriegt, was ist gut für ihn, was ist schlecht für ihn, was sollte man besser nicht machen. Und da ist halt eben auch kein Rezept für alle. Und wie gesagt, manch einer, der ist eher angehalten, auch relativ rasch wieder in Belastungen zu gehen. Wobei manch einer, also auch gerade wenn wir wollen, dass 2 Wirbelkörper zusammenwachsen, ist es dann auch mitunter auch ratsam, dass man mal 6 bis 12 Wochen halt keine Belastung durchführt.
Aber nach dieser Zeit bin ich wieder so fit, wenn ich vorher fit war, so fit wie vorher.
Ja, auch sehr unterschiedlich. Wenn man sehr betagt mit einem Bruch des Wirbelkörpers diese Operation machen muss, weil der Wirbelkörper uns sich nachgibt, dann sind wir natürlich erstmal sehr bemüht, die Stabilität wiederherzustellen. Und das ist ein Prozess, der auch lange dauert und da auch immobilisiert. Und gerade eben, wenn man älter ist, ist jeder Tag Immobilisation, der muss durch eine Woche Training wieder aufgeholt werden. Und deshalb ist es eben wirklich sehr wichtig, dass wir diese ja noch vor 2, 3 Dekaden üblichen Gipsbetttherapien für so die eine oder andere Erkrankung, dass wir das heute eben durch Implantate lösen, wo wir dann sofort eine Belastungsstabilität haben und die Menschen möglichst früh wieder in ein dynamisches, aktiviertes Lebensbild zurückführen.
Das ist ja die Oberschenkel-Halsbruch-Geschichte, die früher tödlich endete, oft wegen Lungenentzündung und so weiter. Ist jetzt ein anderes Thema, aber die lagen ja, glaube ich, auch in solchen Betten.
Ja, denke ich. Ich weiß, ich bin jetzt da kein Unfallchirurg, der Oberschenkel ist jetzt außerhalb meines Gebietes.
Genau, Sie haben schon immer durchblicken lassen, wir sollten mehr stehen, wir sollten nicht so übergewichtig sein. Kann man denn vorbeugen?
Ja, durchaus. Also die Wirbelsäule, ich mache mal ein Beispiel, was gar nicht so schlecht ist, nämlich wenn man, mitunter hat ja einer mal auf dem Pferd gesessen und auf dem Pferd sitzt man ja sehr, sehr bewusst und sehr gerade und sehr steif, wie jeder sich gerade mal mit seinem Stuhl aufregelt. Und es hat einen gewissen Grund, weil so ein Pferd hoppelt unter einem und wenn man halt eben wie so einen Sack auf dem Pferd sitzt, dann wird man durchgeschüttelt und dann kriegt auch der gesunde Mensch Rückenschmerzen. Also man sitzt insofern, als dass man seine Rumpfmuskulatur anspannt. Und was ganz, faszinierend ist, brauchte ich auch ein bisschen zu verstehen, durch eben ein Anspannen dieser Rumpfmanschette und eben auch des Beckenbodens kann man die Wirbelsäule zu 100% entlasten. Das heißt also, man könnte jemanden, der auf dem Pferd sitzt und angespannt ist, den könnte man die Wirbelsäule wegzaubern, er würde sich nicht verändern. Warum ist das so? Beispiel ist immer, wenn man sich eine Leberwurst kauft, die so einen Kunstdarm hat, dann ist diese Leberwurst auch nur matschig, aber durch diesen auch nur letztendlich weichen Darm hat man eine Stabilität in dieser Wurst. Also wenn man diesen Darm der Leberwurst zerschneidet, dann fällt die in sich zusammen. Und so eine Leberwurst ist auch stabil, ohne dass dort irgendetwas Knöchernes drin ist. Und das ist eben das, was man jedem sagt, jemand, der Rückenschmerzen hat, dem empfehle ich halt eben auch immer, seinen Beckenboden und seine Bauchmuskulatur zu trainieren und eben anzuspannen. Zum Beispiel, wenn man über Kopfsteinpflaster fährt und merkt, oh, da habe ich immer Rückenschmerzen, dann merkt man, dass man durch diese Anspannung sofort die Wirbelsäule entlasten kann. Und die Muskulatur muss erstmal vorhanden sein. Das reicht jetzt nicht, dass man es einmal in der Woche anspannt, sondern da hilft halt eben idealerweise viel Bewegung, Laufen, Nordic Walking, Je nach Aktivitätsgrad, Schwimmen ist optimal, ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber genau diese Bewegungen sind die, die man bis ins hohe Alter eigentlich praktizieren sollte.
Wenn man die Diagnose trotzdem bekommt oder wenn man Probleme hat, kommt man trotzdem zu Ihnen und Sie entscheiden dann, ob OP oder nicht OP. Auf jeden Fall ist man bei Ihnen in den besten Händen. Hier am städtischen Klinikum.
Ja, also ich denke, dass mein alter Chef hat immer gesagt, nur der operiert, der weiß, wann nicht operiert werden soll. Und das ist schon richtig. Da ja auch mitunter, ich sagte bei der Spinalkanalstenose, eben viele Menschen ihren Lebensradius und ihre Aktivität und ja sogar auch bis hin zu ihrem Sozialleben so eindampfen, weil sie einfach nicht mehr rauskommen, weil einfach ein Nichtwissen der therapeutischen Möglichkeiten durch die Operation besteht. Und wichtig ist eben einfach, sich da beraten zu lassen. Und jeder Patient mit einem Wirbelsäulenproblem hat das Recht auf Zweitmeinung. Das heißt also, keine Angst vorm operierenden Arzt, wenn er eine Operation empfiehlt, einfach zum Zweiten gehen. Und wenn das dann zwei oder drei sagen, dann wird schon was dran sein. Also da kann ich nur an jeden ermutigen, zumindest sich da mal anzuhören, was ein operativer Kollege entsprechend sagt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Stockhammer.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Meine Stadt, mein Klinikum.